geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Am Telefon begrüße ich Stefan Rostock von Germanwatch, der dort als Teamleiter für Bildung für nachhaltige Entwicklung tätig ist und außerdem Fachpromotor für Klima, Umwelt und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen ist. Hallo Stefan.
Hallo.
Germanwatch engagiert sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen. Jetzt ist unser Thema das SDG Nummer 9. Da geht es um Infrastruktur, Industrialisierung und Innovation. Inwieweit gehört denn das zur globalen Gerechtigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen dazu?
Es gehört grundlegend dazu. Denn gerade in einer zunehmend globalisierten Welt brauchen wir eine Infrastruktur, auf der auch globale Kooperationen zunehmend ausgebaut werden kann. Deswegen setzt sich Germanwatch seit Jahren dafür ein, dass die Politik soziale und ökologische Rahmenbedingungen schafft, damit genau diese Infrastruktur, Industrialisierung, Innovationen sich innerhalb dieser sozialen ökologischen Leitplanken entwickeln. Wir diskutieren auch die Frage Degrowth und sehen immer wieder die Notwendigkeit, dass wir in einer transformierten Welt ja auch wirtschaften wollen, dass wir auch Produkte brauchen, die industriell hergestellt werden. Deswegen suchen wir verstärkt den Dialog mit der Industrie und fragen, wie kann denn eine transformierte Industrie aussehen? Wie müssen dort Stoffkreisläufe organisiert werden und wie muss dort der Energie, also Strom- und Wärmebedarf organisiert sein? Ja, das ist eine große Herausforderung und SDG 9 ist ein wichtiges SDG.
Jetzt richten sich diese globalen nachhaltigen Entwicklungsziele ja sowohl an die Länder des Südens als auch an die industrialisierten Länder des Nordens, wie Deutschland zum Beispiel. Mhm. Gibt es denn da Unterschiede, gerade in Bezug auf Infrastruktur, Industrialisierung und Innovation?
Ja, ganz große. Das Schöne an den SDGs ist ja, dass hier ganz deutlich wird, Deutschland ist nicht nachhaltig und Deutschland muss sich entwickeln. Das fängt nett an, wenn wir von tansanischen Austausch-Klimaaktivisten erfahren, dass unser WLAN-Angebot in Deutschland ja nicht so gut ist wie in Tansania. Das geht aber dann auch dazu über, dass wir sagen, mit solch einer Autoinfrastruktur werden wir nie eine transformierte Wohlstandsgesellschaft werden. Also Deutschland setzt in viel zu vielen Bereichen noch auf ein altes fossiles Entwicklungsmodell und auch aus globaler Verantwortung, globaler Gerechtigkeit heraus ist Deutschland ganz stark gefordert, zunächst sich selbst zu transformieren, um Anregungen zu geben, wie Schwellenländer, Entwicklungsländer ihre eigene Transformation gestalten können.
Da ist für mich dann die Frage, wenn wir die Länder des globalen Südens uns anschauen, ist denn für die unser westliches Lebensmodell als Ziel einer sogenannten Entwicklung das, wonach die wirklich streben sollten?
Die Frage ist auch schon eigentlich beantwortet. Nein, weiter so wie bisher geht nicht. Das Spannende ist aber, dass wir jetzt an den Scheidewegen stehen, wo viele Schwellen- und Entwicklungsländer sich entscheiden, welchen Entwicklungsweg sie denn einschlagen. Das heißt, den fossilen Entwicklungsweg komplett überspringen, ohne erst falsche Infrastrukturentscheidungen zu treffen und sich direkt in eine nachhaltige Richtung zu entwickeln. Das heißt, den öffentlichen Nahverkehr so anzulegen, dass gar nicht erst auf so eine individuelle Mobilität gesetzt wird. Das heißt, die Ausbau der elektrischen Energie so zu gestalten, dass gar nicht erst Kohlekraftwerke oder Ölkraftwerke in Entwicklungsländern gebaut werden. Direkt auf einen postfossiles Wohlstandsmodell setzen. Wir haben ganz nette Erfahrungen in einigen Ländern, die gar kein Festnetztelefon ausgebaut haben, sondern direkt ins mobile Handy-Zeitalter gesprungen sind. Und das ist ein nettes Beispiel, wie es aussehen kann, wenn Entwicklung stattfindet, ohne dass alle die Entwicklungsfehler, die Industrieländer gemacht haben, nochmal wiederholt werden müssen.
In Bonn hat sich ja auch eine globale Allianz zum Kohleausstieg gegründet, also bei dem letzten Klimagipfel, der in Bonn stattgefunden hat. Was sind denn da die Forderungen und Ziele, die diese hat?
Die Anti-Kohle-Allianz, das sind Länder, die in den nächsten Jahrzehnten spätestens bis 2030 aus der Kohle aussteigen wollen. Mittlerweile sind das 27 Länder und Bundesstaaten, die eine Allianz bilden, sich auf diesem Weg gegenseitig zu bestärken und zu begleiten. Und Ziel ist es, bis Mitte des Jahrhunderts ihren Energiesektor ohne Kohle, Öl und Gas zu organisieren. Und das heißt, bei den Industrieländern, die dabei sind, liegen die angegebenen Ausstiegsdaten zwischen 2021 und 2030. Das heißt dann konkret, Braunkohle zuerst, Steinkohle ein bisschen später. Also je schmutziger ein Energieträger, desto früher ist da der Ausstieg notwendig. Für uns sehr schade, aber aufgrund der Sondierungsgespräche verständlich, Deutschland ist nicht dabei. Aber wir hoffen, dass nach den Koalitionsverhandlungen Deutschland ein Teil dieser Allianz wird.
Meinst du denn, dass die Ziele, die sich diese Allianz stellt, ausreichend sein wird, um die Klimaziele von Paris zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 bis maximal 2 Grad zu begrenzen?
Die Allianz bezieht sich ganz konkret auf die Paris-Ziele und hat das mit als eins ihrer Ziele unter 2 Grad und möglichst dicht an 1,5 Grad. Und wenn die Industrieländer vor 2030 aussteigen, dann sind wir auf einem relativ guten Pfad. Spannend ist aber, wie wir diesen Ausstieg gestalten. Und das ist was, wo wir in Deutschland halt weit, weit hinterherhinken. Das eine ist, was wir brauchen, ist ein Ausstiegsdatum. Weil nur dann fangen Unternehmen an zu planen. Und dann muss der Ausstieg so gestaltet werden, dass ich nicht bis zum letzten Tag volle Kanne auf Kohle setze und dann abrupt aussteige, sondern dass ich einen Pfad dahin gestalte mit festen Zielen für die einzelnen Zwischenabschnitte.
Deutschland, du hast es gesagt, ist bislang nicht in dieser globalen Allianz zum Kohleausstieg dabei. Das liegt ja vielleicht auch daran, dass Deutschland doch noch eine sehr große Kohleindustrie hat und ein Umbau größerer Industrien, also auch Stahl- und Elektroindustrien, ja einiges bedeuten würde. Und selbst die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie spricht davon, dass ohne Not tausende Jobs in der Energiewirtschaft und bei ihren Zulieferern in akute Gefahr gebracht werden, wenn es eben einen Kohleausstieg gäbe. Und sie haben am 11. Dezember eine Berliner Erklärung abgegeben, in der eine Klimapolitik, die allein auf Ausstiege und Schrumpfungen setzen, kritisiert wird und fordern stattdessen Innovationen. Was ist denn davon zu halten?
Gehe ich erstmal von den Bedenken der anderen Gewerkschaften aus, die sich ja auch mit dem Kohleausstieg schwer tun. Denen würde es leichter fallen, ein Kohleausstiegsdatum zu haben, um dann den sozialverträglichen Kohleausstieg zu planen. Deren Argumentation ist aber, wir können keinen Kohleausstieg machen, weil wir diesen sozialverträglichen Plan noch nicht haben. Aber um diese Pläne zu bekommen, brauchen wir unbedingt ambitionierte Ausstiegsdaten im nächsten Koalitionsvertrag. Bei der IGBCE haben wir die alte Kohlelobby, die mit den Unternehmen verbandelt aus den fossilen Energieträgern, sozusagen im Abwehrgefecht in der Gegentransformation jetzt noch möglichst viel Gewinne und Arbeitsplätze rausschlagen will. Das sind ja Rückzugsgefechte, die aber wahrscheinlich nicht mehr lange Bestand haben werden. Denn auch die IGBCE merkt, dass wir immer mehr Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien haben, dass die Arbeitsplätze im Bereich der Tagebaue, im Bereich der Kohleverstromung rückläufig sind. Allerdings ist es für sie natürlich leichter, bei den Großunternehmen ihre Mitglieder zu organisieren, wie in den vielen kreativen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Die sind für Gewerkschaften nicht so leicht zu organisieren. Das bedeutet aber nur, dass wir hier Lernbedarf bei den Gewerkschaften haben, nicht, dass die Transformation hin zu erneuerbaren Energien falsch ist.
So nur rückständig scheint die IGBCE aber auch nicht zu sein, denn sie fordert in dieser Erklärung auch mehr staatliche Technologieförderung. Da tut sich bei mir die Frage allerdings auf, ist denn der Klimawandel mit Technologie wirklich abzuwenden oder braucht es neue Vorstellungen von Lebensqualität und Entwicklung?
Die einfache und schöne Antwort darauf ist beides. Zum einen müssen wir wirklich nochmal uns zurücklehnen und überlegen, ob wir das immer mehr in dem Konsumhamsterrad wirklich brauchen, ob das gesund ist. Also die Lebensstilfrage. Da ist jeder gefordert, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren, bei gleichzeitigem Lebenszeit, Lebensqualitätszugewinn. Das ist die lebensweltliche Perspektive. Auf der anderen Seite ist aber auch jeder gefordert, seinen Handabdruck des eigenen Engagements zu steigern, wo es nämlich dann in die Strukturebene geht. Ich brauche in den Bereichen, wo Menschen aktiv sind, Menschen, die Verantwortung übernehmen und Strukturen hin zu mehr Nachhaltigkeit verändern. Und wir versuchen das bei Germanwatch mit dem Germanwatch Handprint zu diskutieren, dass Menschen sich einsetzen und Strukturen bleibend verändern, damit Menschen, denen Nachhaltigkeit zu teuer, zu kompliziert, uncool oder schlicht egal ist, damit auch diese Menschen sich viel einfacher nachhaltig verhalten können. Jetzt war aber die Frage auch nach den Innovationen. Wir leben in einem Zeitalter mit eigentlich einer schon einer krankmachenden Innovationsgeschwindigkeit. Warum soll es nicht möglich sein, diesen Innovationsrhythmus in Richtung nachhaltige Innovation zu lenken? Und dafür brauchen wir staatliche Vorgaben, wie zum Beispiel einen CO2-Preis, der Innovationen schon ganz klar in eine bestimmte Richtung lenken wird.
Jetzt ist die Klimakonferenz von Paris, auf der der ja, bislang weitreichendste Klimavertrag beschlossen und verabschiedet wurde, genau 2 Jahre her. Momentan treffen sich in Paris wieder führende Persönlichkeiten der Welt auf dem sogenannten One Planet Summit. Dort werden konkrete Ankündigungen vereinbart, um unter anderem Infrastrukturinvestitionen zu tätigen. Da frage ich mich dann, wer müsste denn wohin investieren und wohin vielleicht lieber nicht?
Das ist ein ganz wichtiger Gipfel und der wäre wahrscheinlich noch deutlicher in seinen Erfolgen, wenn die Bundesregierung handlungsfähig wäre. 50 Staats- und Regierungschefs werden erwartet und es geht darum, wie wird der Umbau der Infrastruktur finanziert. Und ein wichtiger Erfolg ist schon, dass die Weltbank im Moment über Twitter verbreitet, dass sie ab 2019 keinerlei Finanzierung mehr in Öl, Gas und andere fossile Energiengewinnungsprojekte stecken wird. Und diese Ankündigung hat sie auf dem One Planet Summit gemacht. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich Investoren mit den Paris-Ergebnissen im Nacken langsam umorientieren. Und wir merken das besonders bei Investoren, die einen langfristigeren Planungshorizont haben, also Investoren, die Pensionsfonds und Ähnliches verwalten, weil die fragen sich, womit können wir denn in 20, 30 Jahren noch Geld verdienen? Und für die ist es klar, mit fossilen Energien wird das nicht mehr der Fall sein.
Was wird denn deiner Meinung nach auf Deutschland zukommen, wenn die Industrie und die Gesellschaft dekarbonisiert wird und klimafreundlich umgebaut wird?
Es wäre jetzt zu einfach zu sagen, ja, das bietet Chancen. Aber es wird natürlich auch Umbruchssituationen bringen. Wir dürfen uns da nicht was vormachen. Es wird Veränderungen geben und Veränderungen bedeuten immer, dass wir im Einzelfall schwieriger Phasen überbrücken müssen. Letztendlich brauchen wir aber mehr Mut, um diese Veränderung anzugehen. Und der Papst hat das in seiner Enzyklika Laudato Si so richtig nett und mutmachend formuliert mit der Schönheit der Herausforderung. Uns mehr auf das Neue einlassen und jetzt das Neue mitgestalten. Deutschland hat, wenn es denn jetzt die Zeichen der Zeit ergreift und nicht nochmal 5 oder 10 Jahre auf Kohle setzt und die Innovationsdynamik verpennt, hat Deutschland sehr viele Chancen in den Bereich der Innovationen, in dem Bereich aber auch der Lebensstildebatte des nachhaltigen Konsums, Erfahrungen zu generieren, Forschungsansätze zu unterstützen, die genau diesen Bereich weiterentwickeln. Und wir haben ja mehrere Herausforderungen, die uns gerade begleiten. Das eine ist, wie kriegen wir mehr globale Kooperation hin und gleichzeitig Menschen, die wieder stärker in ihrem lokalen Umfeld verwurzelt sind. Wie lerne ich in meinem Aktionsraum Verantwortungsübernahme, die ich dann auf höhere Ebenen mitnehmen kann, diese gewonnenen Erfahrungen und dann in Kommunen, Ländern, nationaler und internationaler Ebene Verantwortung übernehmen kann. Da bietet Deutschland eigentlich sehr schöne Lernräume, die wir aber viel stärker auch in der Schule vorbereiten müssen. Wir brauchen einen viel besseren Politikunterricht, der Menschen wieder befähigt. Oder wie das UNESCO-Weltaktionsprogramm so schön sagt, to empower learners to transform themselves and the society they live in. Also Menschen empowern, sich und die Gesellschaft, in der sie leben, zu transformieren. Und da stecken viele, viele Chancen drin. In der politischen Arbeit ist es ganz spannend, jetzt die Innovationen, die es schon gibt aus der solidarischen Landwirtschaft, aus den Repairs-Cafés, sich genauer anzuschauen und zu sehen, wo können wir denn die Lernerfahrungen, die da gemacht werden, in den politischen Prozess einspeisen? Wo kann Erfahrung aus den Repair-Cafés auf Bundesebene in den runden Tisch Reparatur oder dann auf EU-Ebene in die Überarbeitung der EU-Ökodesign-Richtlinie übernommen werden? Also die Chancen sind viel spannender, als jetzt weiter am Alten festzuhalten.
Damit wird ja auch an den Einzelnen und die Einzelnen eine ganz schöne Anforderung gestellt. Gibt es denn vielleicht von German Watch da irgendwie eine Handreichung oder irgendwie Unterstützung, wo die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt werden oder wo ein bisschen Erfahrungsaustausch möglich ist, damit eben sich nicht jemand da vor der großen Herausforderung da ziemlich alleine fühlt?
Das ist das allgemeine Problem der Nachhaltigkeitskommunikation, dass sich die Herausforderung Nachhaltigkeit ja nicht auf den Einzelnen abwälzen darf. Ich muss den Einzelnen mitnehmen, ich muss ihn informieren, aber letztendlich muss ich auch es ermöglichen, dass jemand Balletttänzer wird, dass jemand Computerfachfrau wird und sich nicht beim Gang in den Supermarkt mit CO2-Zellen beschäftigen muss, sondern sich darauf verlassen kann, dass der Staat die ökologischen und sozialen Leitplanken so gesetzt hat, dass das normale, das alltägliche, das einfache, das preiswerte Verhalten, dass das das nachhaltige Verhalten ist. Und da müssen wir hinkommen. Und da gibt es viele Politikansätze, die genau das unterstützen. Da gibt es Politikansätze, die im Bereich Suffizienzpolitik unterstützen, dass ich einfach lebe, dass ich nachhaltig lebe, dass ich ja auch mit weniger zurechtkomme. In diesem Bereich müssen wir ausbauen, aber dafür brauchen wir Bürger, die diesen Bereich mitverfolgen und Klimapolitik dann auch wählen.
Für jemanden, der das tun will, bedarf es eine ganze Menge an Informationen. Finden die vielleicht bei German Watch da welche?
German Watch unterstützt Jugendverbände, Jugendgruppen zweimal im Jahr mit den Strategietagen, wo wir bestimmte Themen aufbereiten und gucken, wie kann ich das in meine Gruppe mit übernehmen. German Watch hat Hintergrundinformationen zu den laufenden Politikprozessen von G20 bis zu UN-Klimaverhandlungen. Und für Menschen, die im Bildungsbereich aktiv sind, haben wir auf unserer Bildungswebseite viele, also von konkreten Arbeitsblättern bis zu Hintergrundinformationen, unter anderem Wandel mit Hand und Fuß, wo wir genau diesen Zweiklang, einmal lebensweltlich seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren und dann aber strukturell seinen Handabdruck des eigenen Engagements zu vergrößern, nochmal ausführlich darlegen und Anregungen geben, wie denn so ein Handabdruckprojekt aussehen kann, was wirklich langfristig dazu führt, dass Strukturen verändert werden.
Und für diese Informationen gibt es bestimmt auch eine Internetseite. Kannst du uns die mal bitte nennen?
Das ist die www.germanwatch.org, germanwatch.org. Und dort kann man sich dann durchklicken ins Bildungsteam, aber findet auch bei den anderen Teams Klimawandel, Energiewende, Landwirtschaft, Anregungen für die eigene Arbeit.
Also es gibt eine Menge zu tun, aber zum Glück ist der und die Einzelne da nicht alleine, sondern kann sich Informationen holen und findet bestimmt auch eine Menge Verbündete. Ich bedanke mich bei Stefan Rostock von German Watch für das interessante Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
Radio Frei.
Stark und ich bin frei.